Die Karfreitagsliturgie beginnt anders als andere liturgische Feiern. In völliger Stille erfolgt der Einzug. Durch das stille Gebet, die ungewöhnliche Körperhaltung und den Verzicht auf Gesang wird die Betroffenheit, die Trauer und das Wissen über die eigene Begrenztheit ausgedrückt. Der Prophet Jesaja bezeugt, dass Gott gerade am Verachteten seine Treue erweist. Gott schenkt Zukunft und Heil durch Gewalt, Sterben und Tod hindurch. Gott schafft die Wende zum gelingenden Leben. Im Brief an die Hebräer wird deutlich, Jesus Christus kann unsere Verlassenheit, unsere Schwächen mitfühlen, denn auch er hat gelitten. Verlassenheit im Tod ist nicht das Letzte. Gott ruft im Tod zum Leben. In der Passion aus dem Johannesevangelium erscheint Jesus noch im Leiden als der siegreiche König. Der Tod am Kreuz wird als Erhöhung bezeichnet und als Verherrlichung. Hier wird besonders deutlich, Jesus ist und bleibt trotz des Leidens der Gesandte Gottes. Gott verlässt ihn nicht. Gott erweist an ihm seine Macht. Wenn die Priester zum Altar kommen, knien wir im stillen Gebet nieder.
Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod vernichtet, der vom ersten Menschen auf alle Geschlechter übergegangen ist. Nach dem Gesetz der Natur tragen wir das Abbild des ersten Adam an uns. Hilf uns, durch deine Gnade das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen und Christus ähnlich zu werden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Wir hören die erste Lesung aus dem Buch Jesaja. Seht, mein Knecht hat Erfolg. Er wird groß sein und hoch erhaben. Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen, Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren Sie jetzt. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wem kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Wort der ersten Lesung.
Dank sei Gott.
Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. Zuflucht bei dir. Lass mich doch niemals scheitern. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. Zum Spott geworden bin ich all meinen Feinden, ein Hundennachbarn, ein schreckenden Freunden. Wer mich auf der Straße sieht, der flieht vor mir. Dem Gedächtnis bin ich entschwunden wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder und Schwestern, da wir einen erhabenen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Als Christus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern weg auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in dem er mit seinen Jüngern hineinging. Auch Judas, sein Verräter, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas kam mit einem Trupp und mit Knechten des hohen Priesters und Pharisäern dorthin. Sie trugen Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus wusste alles, was mit ihm geschehen sollte. Er ging hinaus und fragte sie:
Wen sucht ihr?
Sie antworteten ihm:
Jesus von Nazareth.
Er sagte zu ihnen:
Ich bin es.
Auch Judas, sein Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal:
Wen sucht ihr?
Sie sagten:
Jesus von Nazareth.
Jesus antwortete:
Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, lasst diese gehen.
So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte:
Ich lasse keinen von denen verloren gehen, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert hatte, zog es, traf den Knecht des hohen Priesters und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus:
Steck das Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, nicht trinken?
Der Trupp, sein Befehlshaber und die Knechte der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber hatte den Juden den Rat gegeben: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus in den Palasthof des hohen Priesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des hohen Priesters, heraus. Er sprach mit der Magd, die das Tor bewachte, und führte Petrus hinein. Da sagte die Magd, die das Tor bewachte, zu Petrus:
Du bist doch einer von den Jüngern dieses Menschen.
Er antwortete:
Nein, ich nicht.
Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen da, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus war bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete ihm:
Ich habe öffentlich zur Welt gesprochen. Ich habe immer in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Im Geheimen habe ich nichts gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch jene, die gehört haben, was ich zu ihnen gesprochen habe. Sie wissen, was ich gesagt habe.
Als er dies sagte, schlug ein Diener, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach:
Antwortest du so dem hohen Priester?
Jesus entgegnete ihm:
Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, weise das Unrecht nach. War es aber recht, warum schlägst du mich?
Darauf schickte ihn Hannas gefesselt zum hohen Priester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm:
Du bist doch auch einer von seinen Jüngern.
Er leugnete und sagte:
Nein, ich nicht.
Einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter des Knechtes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte:
Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
Wieder leugnete Petrus. Und sogleich krähte ein Hahn. Kaiaphas führten sie Jesus zum Amtssitz des Statthalters. Es war früh am Morgen. Sie selbst betraten das Amtsgebäude nicht, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalam essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und sagte:
Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
Sie antworteten ihm:
Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Die Juden antworteten ihm:
Uns ist es nicht erlaubt, jemand hinzurichten.
So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Amtsgebäude hinein, rief Jesus und fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete:
Fragst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?
Pilatus entgegnete:
Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohenpriester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan?
Jesus antwortete:
Meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Wenn meine Königsherrschaft von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt.
Pilatus sagte zu ihm:
Also bist du doch ein König?
Jesus antwortete:
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, gehört auf meine Stimme.
Pilatus sagte zu ihm:
Was ist Wahrheit?
Nach diesen Worten ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen:
Ich finde keinen Grund, ihn schuldig zu sprechen. Es besteht bei euch der Brauch, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freigebe?
Da schrien sie wieder:
Nicht diesen, sondern Barabbas.
Barabbas aber war ein Räuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und setzten ihn auf sein Haupt. Sie legten ihm einen purpurroten Mantel um, traten zu ihm und sagten:
Heil dir, König der Juden!
Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen:
Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn schuldig zu sprechen.
Jesus kam heraus. Er trug den Dornenkranz und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen:
Da, seht den Menschen.
Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie:
Ans Kreuz! Ans Kreuz!
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn. Ich finde keinen Grund, ihn schuldig zu sprechen.
Die Juden entgegneten ihm:
Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.
Als Pilatus dies hörte, geriet er noch mehr in Furcht. Er ging wieder in das Amtsgebäude und fragte Jesus:
Woher bist du?
Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm:
Warum sprichst du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich frei zu sprechen und Macht habe, dich zu kreuzigen?
Jesus antwortete:
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat.
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien:
Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser.
Als Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus herausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litostrotos auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden:
Da, seht euren König.
Sie aber schrien:
Fort! Fort, ans Kreuz mit ihm!
Pilatus aber sagte zu ihnen:
Euren König soll ich kreuzigen?
Die hohen Priester antworteten:
Wir haben keinen König, außer dem Kaiser.
Da übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung.
Herzlieb sei Jesus, was hast du verbrochen, dass von ein Zollstab um dein Hort gesprochen, was ist die Schuld in, was wir missetaten, bist du
übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zu dem Platz, der Schädelhöhe genannt wird. Auf Hebräisch heißt er Golgotha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch eine Aufschrift anfertigen und am Kreuz befestigen, die lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch geschrieben. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus:
Schreibe nicht König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.
Pilatus antwortete:
Was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben.
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, sodass jeder Soldat einen Teil erhielt. Ebenso nahmen sie den Leibrock, der ohne Naht von oben her ganz durchgewebt war. Sie sagten zueinander:
Wir wollen ihn nicht zerteilen, sondern um ihn losen, wem er gehören soll.
So sollte sich die Schrift erfüllen. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter:
Frau, dies ist dein Sohn.
Dann sagte er zu dem Jünger:
Dies ist deine Mutter.
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Weil Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift erfüllt wurde:
Ich bin durstig.
Es stand dort ein Gefäß mit Essigwasser. Sie steckten einen Schwamm, der damit gefüllt war, auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essigwasser genommen hatte, sprach er:
Es ist vollbracht.
Dann neigte er das Haupt und gab ihm Sterben den Geist hin. Weil Rüsttag war und weil die Leiber während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerbrechen und ihre Leiber abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag. So kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine. dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerbrachen sie ihm die Beine nicht, sondern ein Soldat stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Er, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt werde. Keinen Knochen an ihm wird man zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathea, der aus Furcht vor den Juden nur heimlich ein Jünger Jesu war, bat darauf Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Und Pilatus erlaubte es. So kam er und nahm den Leichnam ab. Auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit der wohlriechenden Mischung, wie es bei den Juden Begräbnissitte ist. Bei dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dort setzten sie Jesus bei wegen des Rüsttages der Juden, denn das Grab lag in der Nähe.
In den großen Fürbitten tragen wir die Anliegen aus Kirche und Welt vor Gott. Wir stehen bittend vor Gott. Wir bekennen, dass Jesus das Heil der ganzen Welt geschenkt hat. Wir sprechen jedoch Gott auch als den an, der um vieles größer ist als wir Menschen. Gott bleibt uns immer Geheimnis und ein Gott, der Leben und Liebe schenkt.
Für die heilige und zugleich sündige Kirche. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern. Für die Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr ehrlichen Frieden auf der ganzen Erde schenke, sie eine uns behüte und uns ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens.
allmächtiger und ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche als die von dir Gerufenen und Berufenen in festem Glauben und wahrhaftigem Leben verharre. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Für den Papst. Lasst uns auch beten für Papst Franziskus. Der allmächtige Gott, der ihn gerufen und berufen hat, erfülle ihn mit Kraft und Weisheit, damit er dem Volk Gottes vorausgehen kann.
Allmächtiger, ewiger Gott, du bist der Hirte deines Volkes. In deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und behüte in deiner Güte Papst Franziskus. Leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Hoffnung und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Für alle Menschen, die unsere Kirche bilden. Lasst uns beten für unseren Bischof Wilhelm, für alle Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für uns alle, die wir Gottes Volk sind.
Allmächtiger, ewiger Gott, dein lebendiger Geist erfüllt den ganzen Leib der Kirche und leite ihn. Erhöre unser Gebet für alle Getauften, besonders für die, die zu einem besonderen Dienst berufen sind. Gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Für die, die sich auf den Empfang der Taufe vorbereiten. Lasst uns beten für die Taufbewerber und Taufbewerberinnen. Unser Gott, öffne ihre Herzen für sein Wort. Gott, schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie auf in seine Gemeinschaft, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus.
Allmächtiger, ewiger Gott, schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und bestätige sie als deine Kinder. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Für die Einheit der Christen und Christinnen. Lasst uns beten für alle Schwestern und Brüder, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und des Lebens und sie zusammenführe in der Einheit der Heiligen Kirche.
Allmächtiger, ewiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit,
die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Für alle, die nicht an Christus glauben. Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erfülle und sie auf dem Weg des Heiles führe.
Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, dass sie mit redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der geschwisterlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr deine Güte glaubhaft bezeugen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit Gottes Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zu Gott und Vater aller Menschen gelangen.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass der Mensch sich suche und dir in dir Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als den wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Für die Regierenden. Lasst uns beten für die Regierenden. Unser Herr und Gott, lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker.
Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die unsere Regierungen bilden, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Für alle Menschen, die Not leiden. Lasst uns Gott bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Gott, reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken und die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben.
Allmächtiger, ewiger Gott, Du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lasse in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Für die, die um ihres Glaubens willen verfolgten, lasst uns beten zum Gott und Vater aller Menschen in der Sorge um die Menschen, die wegen ihres Glaubens und ihrer Überzeugung verfolgt und unterdrückt werden, und für alle Opfer von Gewalt und Terror.
Allmächtiger und ewiger Gott, dir ist kein Mensch fremd, keiner ist dir so fern, dass deine Hilfe ihn nicht erreichen könnte. Schau gnädig auf die Flüchtlinge, die Heimatvertriebenen, die Ausgestoßenen und die auseinandergerissenen Familien. Schenk ihnen Heimat und Geborgenheit wieder, uns aber gib ein Herz für alle Notleidenden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Die Symbolhandlung der Kreuzverehrung lädt ein, Antwort zu geben auf das in den biblischen Texten Gehörte. Auf den dreimaligen Ruf, seht das Holz des Kreuzes, antworten wir mit, kommt, lasset uns anbeten. Im Anschluss sind wir eingeladen, das Kreuz mit einer Kniebeuge oder einer Verneigung, jedem und jeder, wie es ihm und ihr möglich ist, und mit Blumen zu verehren. Es ist ein Akt des Bekenntnisses und des Glaubens an den Auferstandenen. Es geht um die Verherrlichung Jesu Christi und um keine Verherrlichung von Leidenswerkzeugen.
Gibt es einen Ort, an dem Kreuze aufgestellt werden, um ein Anliegen vorzubringen oder um sich zu bedanken. 1993 feierte Papst Johannes Paul II. Hier eine Messe mit fast 100.000 Teilnehmern. Es gibt viele Legenden, die an diesem Berg der Kreuze erzählt werden. Eine davon ist folgende. Die Menschen waren mit ihren Kreuzen unterwegs. Sie mühten sich ab mit ihrer schweren Last. Doch einem war sein Kreuz zu lang. Kurzerhand sägte er ein Stück davon ab. Nach langer Pilgerschaft kamen alle an einen Abgrund. Keine Brücke führte in das Land, das ewige Freude und Gottes sichtbare Nähe versprach. Alle legten nach kurzem Zögern ihre Kreuze über den Abgrund. Und siehe, sie passten genau. Der aber, der sein Kreuz abgesägt hatte, um es leichter zu haben, stand nun betroffen und verzweifelt da. Wir alle sind mit unserem Kreuz unterwegs. Dabei besteht die Gefahr, dass jeder und jede nur das eigene Kreuz sieht und das womöglich so, als wäre es größer als alle anderen. Doch bedenkt, nicht nur ich, jeder und jede hat ein Kreuz zu tragen. Und dort, wo es möglich ist, sollten wir Lasten gemeinsam tragen und einander tragen helfen.
Petrus und Judas. Schuldig sind beide geworden. Der eine verleugnet, der andere verrät. Wer will die Schuld bemessen? Der eine weint und findet sich wieder. Der andere verzweifelt und er erhängt sich. Der eine stirbt als Papst, der andere als Verräter. Zwei Menschen, zwei Apostel, zwei Erwählte. Der gleiche Gott für Judas und Petrus. Wer kann mich daran hindern, auch für Judas noch zu hoffen?
Ich glaube, dass Jesus war, was wir sein sollten, Diener und Bruder aller, die ihn brauchten. Weil er liebte, musste er sterben, aber er starb nicht umsonst und unterlag in Wahrheit nicht. Er wird das letzte Wort behalten und alle, die Toten, die Lebenden und die Kommenden, müssen sich messen lassen an ihm. Ich glaube, dass mit Jesus ein neuer Geist in die Welt kam, der die verfeindenden Menschen eine gemeinsame Sprache lehrt und sich als Bruder oder als Schwester erkennen lässt, der uns ermutigt, den Aufstand der Liebe gegen den Hass fortzusetzen, der unser Urteil schärft, die Verzweiflung überwindet und ein verfehltes Leben lohnend macht.
Beten wir, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns durch den Empfang dieser Feier die Kraft, dir neu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum in Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der letzte Freundschaftsdienst, ein Werk der Barmherzigkeit, ist die Sorge um ein würdiges Begräbnis. Am Ende steht die Grabesruhe. Auch sie muss durchharrt werden.
Sie hüllen den Leib Jesu in linnene Tücher und legen ihn in das Grab des Josef von Arimathea. Dann fügen sie die schwere Platte in die Öffnung und gehen traurig heim. Nun ist alles still. Wir atmen auf, dass die schreckliche Not endlich vorbei ist. Ein tiefer Friede liegt über dem einsamen Grab. Es ist der Friede der Vollendung, der drinnen schläft, hat mit göttlicher Treue alles zu Ende gebracht, was der Vater ihm aufgetragen hat. Nun ruht er von seinem Werk und es ist uns als Wetterleuchte schon die nahe Osterherrlichkeit um den stillen Ort. O Herr, das ist die frohe Botschaft, die du allen gebracht hast, dass nach jedem Karfreitag ein Ostern kommt, dass alles Leiden eine Quelle des Segens ist und dass der Tod selbst der Same neuen Lebens für jeden, der sich an dich hält. Das lehre mich verstehen, dass wer mit dir lebt und leidet, auch in der Bitterkeit teilhat an seinem Frieden.